Backspin. Herzlich willkommen zu einem neuen Backspin Stammtisch Podcast Gesprächsaufnahme Stündchen. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir brauchen werden. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind die drei wunderbaren Menschen Kevin Backspin, Yannick Backspin und Peter Backspin. Das Familientreffen.
Moin. Stimmt.
Ist das so? Ja, schon wieder, ne?
Ja, genau.
Wo ist Salva?
Ja, genau. Schöne Grüße an Salva an der Stelle. Alle meine Kinder sind wieder hier bei mir oder meine Neffen und Nichten, wie auch immer.
Habt ihr es eigentlich mitbekommen? Salva wurde adoptiert.
Ja, genau. Salva. Hm. Aber sie hat, glaube ich, noch nicht unterschrieben. Insofern heißt sie noch nicht Salva Backspin.
Alles Humsi.
Alles Backspin Salva an der Stelle.
Ja, Schwestern haben wir weniger.
Ja. Wir haben eine Menge Schwestern. Die sind noch nicht so, im Vordergrund hier. Die beschützen wir, wie sich für echte Brüder gehört. Wir saßen vor knapp einem Monat oder... mich kurz nachdenken. Vor
drei Wochen.
Drei Wochen. Ja. Lassen wir das letzte Mal in dieser Runde zusammen und haben uns mit lautem Rauschpegel im Hintergrund über das Splash Festival unterhalten.
Das kommt nächste Woche raus übrigens.
Warum dauert das so lange, Kevin? Erste Frage.
Wir haben ein krankes Sommerloch.
Ja.
So, und,
du hast ein Sommerloch.
Nö, wir einfach so. Ich meine, es gibt ja nicht so viele Releases. Dementsprechend haben wir auch nicht so viele Podcasts gerade. Und wenn ich drei oder vier Podcasts habe, dann liefere ich doch lieber wöchentlich ein, als alle auf einmal rauszuhauen und dann die Leute wieder wochenlang warten zu lassen. Was ist das denn für eine Art?
Ja, das finde ich, seht ihr das ein?
Das ist ein Fuchs.
Ja?
Ja, mich überzeugt.
Okay, ja, trotzdem, also ich halt trotzdem dagegen, Dicky Splash-Geschichten sind ja schon drei Wochen alt, ja, alles schon veröffentlicht.
Ja, aber wir teasen da zum Beispiel diesen großartigen, ich habe ihn inzwischen gesehen, den großartigen Splash-Bericht von Zino und Marvin an und du rechnest ja mit Weihnachten ungefähr.
Ja, aber ich hatte fest mit Weihnachten gerechnet. Die Jungs waren sehr schnell. Und ganz ehrlich, ich habe mir die erste Rohversion schon angeguckt, die letzte Woche gekommen ist. Das ist episch.
Ich musste bei 2 Minuten 30, das Ding geht 40 Minuten oder so.
Das ist immer eine neue Version, die geht nur eine halbe Stunde.
Ja.
Was?
Ja. Martin Backspin hat hart zugegriffen.
Oh, ich musste bei 2 Minuten 30 wirklich stoppen und habe Zino eine gallende Sprachnachricht geschickt, weil ich das so lustig fand.
Ja, wirklich. Also ich muss, also mal ganz ehrlich, ich muss sagen, schön Zino nach einer kleinen Pause mal wieder kurz aufgetaucht und man merkt, warum er Pause gemacht hat, denn er hat Kräfte gebündelt, um einmal das Splash zu zerstören. Und ganz großen Respekt auch an Zino, an den anderen Zino, Marvin, der sehr stark performt hat, muss ich sagen. Ich hatte am Anfang so ein kleines bisschen Sorge, ob deine Unsicherheit, dieses Gefühl von einem kleinen scheuen Reh, dass das erste Mal aufs Splash Festival.
Null.
Ob
die,
das
die Motivation war in der ersten Nacht schon so überkochend, das hat funktionieren müssen.
Ja, also ich war so begeistert, als ich diesen Bericht gesehen habe. Da sind so Highlights drin, wie ich glaube, Zino den Auftrag gibt und zieh mal diesen Einkaufswagen hier über den Campingplatz und 3 Minuten später, ich unterhalte mich mit Zino, irgendwas kommt da gröhlend im Einkaufswagen als König getragen wieder zurück. Also herrliche Bilder.
Also aber mein Highlight, kann man auch schon mal sagen, ist die Biergartengarnitur. Hast du das gesehen, Kevin? Wo ein Typ sich auf den Tisch schmeißt.
Ach so, ja, das ist ja eh so ein Volkssport geworden auf Festivals, irgendwie Tische zu zerstören durch eine gekonnte Arschbombe. So. Habe ich noch nie verstanden, ehrlich gesagt. Aber das ist, glaube ich, doch, habe ich. Ich bin auch schon...
Ich bin auch schon auf einen Tisch gesprungen.
Ich erinnere mich, als ich mal durch Oldenburg gelaufen bin, eines Nachts und hatte eventuell hatte ich 2 Biere getrunken.
Ey, da sind jetzt schon so viele Fragezeichen drin. So.
Und da war da so ein riesiger Haufen Kartons, so eine Art Umzugskartons. Und die waren so einladend, die waren nicht alle leer, aber noch aufgebaut. Und haben wir dann alle nacheinander einen riesigen Flachkörper reingemacht. Ne? War mega geil, hat richtig Bock gemacht.
Aber Bier trinken nachts in Oldenburg in einem Satz klingt auf jeden Fall nicht nach einer spannenden Story. Das nur am Rande.
Also,
doch, kann man schon machen.
Ja, kann man schon machen. Also,
los,
es gibt da auf jeden Fall auch ein paar Bushaltestellen, so La Pan oder so. Wenn du dir nachts um 3 denkst, oh, ach, komisch, habe ich noch gar keinen auf die Schnauze bekommen, dann gehst du da kurz hin und dann regelt sich das von allein.
Jetzt muss ich von Schnauze bekommen Überleitung zu dem heutigen Tag machen, denn wir labern schon ganz schön viel, ohne dass wir wissen, worum es geht. Dieses Mal Stammtisch ist eine Form von, lass mal über Dinge reden, die in der letzten Zeit passiert sind, die besprochen werden müssen, oder Kevin? Du hast ein bisschen was zusammengestellt?
Müssen, können, je nachdem, ne? Was man so für dürfen. Wichtig hält. Dürfen, ja.
Was war dir denn wichtig? Worüber möchtest du reden?
Was mir wichtig ist, aber mir zum Beispiel, komm, starten wir mal mit einem Kracher. Ich finde, dass die neuen Bushido-Singles richtig geil sind und dass man da so einen neuen Hunger wieder raushört bei ihm. und das macht mir richtig Spaß.
Voll, ja, gehe ich mit. Also gerade Hades macht richtig Spaß. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Song. Und Samra auch wieder so ein Künstler an seiner Seite, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, dass die sich auch so gegenseitig befeuern. Und halt einfach krass performen. Die Beats sind halt auch sehr, sehr geil. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt kommt, so zum 20-Jährigen.
Ja, ich meine, das für mich erste lustigste Element war diese Box. Zu sehen, dass er die MPC da als Box bastelt. A, ziemlich krasser Move. B, bist du dann auf der Inbegriff von harten Gangster-Rap für Deutschland in über 20 Jahre. Und dann machst du so eine Box und auf einmal höre ich auch alle Real Keeper um mich rum. Immer so, Respekt, hätte ich von Bushido gar nicht gedacht.
Aber das, darüber habe ich gestern auch nochmal nachgedacht. Aber eigentlich, so auf seine Art und Weise, hat der Hip-Hop ja immer stark represented, eigentlich fast am stärksten von den ganzen Berlinern, die so um die 2000er groß geworden sind. Also, wenn man sich jetzt die Beats wieder anhört, die er macht, ne, also wie das da rein scheppert, so trocken einfach, so, das erinnert mich direkt so an King of Kings und sowas damals, wo ich ihn halt auch richtig als Jugendlicher richtig gut fand, so, und ihn für mich entdeckt habe und so. Vielleicht finde ich es auch deswegen gerade wieder so geil. Und ich meine 2010 oder so, wo er vielleicht auch eine schwächere Phase hatte. Also eine eher andauernde, das geht so Ende 2013, 2014 glaube ich wieder los, dass ich so Gefallen dran gefunden habe. Aber da hat er doch auch dieses DJ Premier Feature gehabt und so. Und auch immer viel mit Cuts gearbeitet. Also ja. Schon.
Absolut. Schon. Er hatte doch auch Sonny Black war dann der, so sein Comeback-Album, glaube ich, was wieder stark angekommen ist.
2014 war das.
Genau, da waren ja wieder Cuts drauf von Desu. Und ich glaube, da war es dann so, da wurde die falsche File genommen beim Musikvideo, deswegen haben die Cuts dann nicht ins Video geschafft. Und hat auch in mehreren Interviews wieder betont, dass ihm das dennoch wichtig war, dass die Cuts halt auch drin vorkommen.
Ja, ne? Auch jetzt bei den wann ist das alles rausgekommen? Vor 2 Jahren oder so? Sodom und Gomorra, solche Sachen, da waren doch auch immer
Cuts. Ja, Breaker auch, dann im Video represented, ne? Muss man dann auch nochmal wieder da reinbringen. Also so schon, glaube ich, die Elemente einer der... Also Bushido auf jeden Fall jemand, der die Elemente noch am ehesten hochhält.
Er redet ja auch davon, dass er, weißt du, 800 Dosen am Start hat oder so, aber er sagt halt, dass er die abgezogen hat. Da kommt dann wieder der Bushido-Part der ganzen Geschichte raus. So.
Ja, das stimmt schon. So, habt ihr denn aber Real Talk November gewesen sein, das Gefühl gehabt, okay, Bushidos Karriere ist beendet?
Es war ein bisschen auch so, wenn man es vergleicht mit 2011, nachdem auch ganz viele Künstler gegangen waren. Er war noch alleine mit Kay damals auch da, der ging ja erst dann im April 12. Ungefähr so ein Gefühl war das. Und da war jetzt die Frage, schafft er das wieder, das wieder alles so neu zu starten, zu rebooten? Und jetzt zeigt er halt, ja, also du kriegst ihn halt einfach wirklich nicht unter, egal was die Leute angeht. Er kann dann eben so ein Kapital unter Vertrag nehmen. Er kann ein Video rausbringen und ich glaube, so ein Bushido-Video unter 5 Millionen Klicks, das ist schwer zu finden auf YouTube. Er ist sofort immer wieder Hype, wenn er was rausbringt. Und diesmal bisher, wenn wir das Ganze drumherum weg, also relativ unspektakulär auch. Die Videos sind ja jetzt nicht voller Ansagen, behaupte ich jetzt mal.
Ja immer so unterschwellig. Ne? Er arbeitet halt krass mit diesem, so heißt ja auch eine Single, mit diesem Bushido-Mythos. So um sich, was ja auch wirklich stimmt, er ist ja auch wirklich eine mystische Person. Niemand weiß wirklich, inwiefern diese ganze Großfamiliengeschichte da irgendwie in sein Leben immer reingespielt hat. Ne? Aber es ist halt alles sehr mystisch. So. Man kann sich sehr, sehr viele Dinge auf Blockbuster-Niveau ausmalen. Es kann aber auch sehr viel ruhiger zugehen. Man weiß es halt einfach nicht. Dementsprechend wusste ich selber auch nicht, was so eine Trennung von Arafat für ihn bedeutet. So, was das für uns bedeutet. Aber gerade macht das richtig Spaß. Und ich glaube, dass wir uns da auf viele Sachen freuen können, weil ich habe den Eindruck persönlich, dass sowohl Bushido als auch so ein Shindy oder so jetzt viel freier sein könnten. Ich meine, sie waren nie auf Festivals vertreten oder so. Vielleicht kommt da nochmal eine neue Rolle rein. Oder was Kollaboration angeht. Ich glaube auch nicht, dass es davor möglich gewesen wäre, so ein Kapital zu holen ins eigene Team. Was ja irgendwie der krasseste Bushido-Move seit 10 Jahren ist, gefühlt.
Definitiv. Auf jeden Fall mal damit ganz kurz allen Leuten, die das Gefühl hatten, seine Karriere ist zu Ende, mal gezeigt, dass man immer noch mit ihm rechnen sollte.
Genau. Dann hole ich halt den meist angesagtesten gerade, was so die ganzen Spotify-Zahlen angeht.
Ja.
Da. Ist halt auch beeindruckend, dass ein Kapital bei ihm signed, weil also aus seiner Sicht ist das ja für ihn nicht mehr nötig. Der Mann hatte ja seinen Major-Deal, der hätte er auf eigene Faust machen können. Das ist einfach wieder dieses Standing von Bushido, das immer noch die Leute zu ihm zieht.
Es ist halt dann Bushido, wo du signst. So. Das ist eigentlich schon krass.
Man muss ja auch jetzt fast sagen, dass Kapi Bushido bei den Kids prominenter macht als andersrum.
Ja, so. Da sind wir wieder beim cleveren Move an der ganzen Veranstaltung. Ja. Und ich glaube, dann ist das so, das, was Hater vielleicht negativ formulieren mögen, mit sich quasi mit Kapi da wieder gerettet, ist andersrum auch ein sehr smarter Move des sich immer wieder Neuerfindens und dann vor allen Dingen einer anderen Art, werden Künstler wie Materia, Casper, Crow, alle die große musikalisch verändernde Alben in den letzten Jahren gemacht haben, ist auf dem klassischen Weg ja, oder daran gemessen werden, immer musikalisch jetzt den neuen Schritt in ihrer Karriere gehen zu können. Hat Bushido das 20 Jahre lang gemacht, er macht seit 20 Jahren das Gleiche und trotzdem schafft er es immer wieder, sich durch die Leute, mit denen er sich umgibt und die er dann aus welchen Gründen auch immer sehr cool an sich, sehr smart an sich ranzieht, sich immer auch wieder ein bisschen neu zu erfinden.
Spannend ist vielleicht, dass es jetzt das erste Mal ist, würde ich mal behaupten, dass Bushido nicht die klare Nummer 1 auf seinem eigenen Label ist.
Meinst du? War also das klar vom Standing her. Shindy zu seinen besten Zeiten?
Zu seinen besten Zeiten, ja, aber ihr müsst mal schauen, wann Bushido wen in sein Camp geholt hat.
Okay, ja, da stimme ich zu.
Also, er hat Shindy groß gemacht und Kapi ist jetzt schon.
Er hat Shindy groß gemacht, ne? Echo kam zu einem Zeitpunkt, Echo kam, glaube ich, 2006 zu EGJ und 2005 war dieser Flaschenwurf, da war sein Lungenriss war es und die Abrechnung war 2004, also Echo war eigentlich am Tiefpunkt seiner Karriere zu dem damaligen Zeitpunkt, dann ist er zu EGJ gekommen, also das war jetzt auch nicht, dass er da, einen Stammspieler eingekauft hat.
Ja. So, ne? Und schon einen großen Namen, aber keinen großen
genau, Ex. Genau, Sinne. Und jetzt holt er halt den, neben Rin wahrscheinlich krassesten Solokünstler Deutschlands
zu der sich. UFO,
ein bisschen funktioniert das so wie andersherum mit dem Karriereretten dieses Mal, könnte man vielleicht sogar sagen. Also so ein Echo Fresh, der dann da am Straucheln war wie noch nie zuvor und seine Karriere wieder zurückkommt. So. Und ein Flair ja auch, der nach der Trennung von Agro Berlin mit Flairs guter Junge dann eingestiegen ist und damit quasi auch wieder die Karriere neu formiert hat für sich.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass man Bushidos Karriere...
Nee, um Gottes Willen nicht, aber oder also in dem Fall war das wieder ein Strauchelpunkt. Und
aber
jetzt
ein ungewisser Punkt ist auch
wieder. Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Kleines Fazit vielleicht, ich meine, sonst drehen wir uns im Zweifel im Kreis und reden ja nur über Bushido. So, ist das der nächste Move, mit dem er seine Karriere quasi nochmal eine Halbwertszeit von 3 Jahren mehr gegeben hat? Oder glaubt ihr, dass es auch irgendwann der Ausstieg ist, um irgendwann kürzer zu treten?
Das Kapital oder die Gesamtkonstellation?
Die Gesamtkonstellation.
Ich glaube, dass es seiner Karriere nochmal einen krassen Push geben kann, weil er halt jetzt, wie gesagt, freier ist, glaube ich. Und er kann halt, keine Ahnung, andere Dinge live umsetzen, glaube ich, vielleicht mal an Festivals denken. Auch für einen Shindy ist das, glaube ich, geil, weil wenn man mal drüber nachdenkt, in Bietigheim-Bissingen, da leben ja auch noch andere Künstler, habe ich gehört. Und vielleicht gehen die ja sogar mal zusammen ins Studio und machen da irgendwas. So.
Da bin ich halt schon gespannt drauf. Am Ende, da geht die letzte kleine Anwendung, also ich kann gerne was sagen, aber mir ist gerade noch aufgefallen, dass gerade das, was da so, wir reden sehr über das Musikalische, aber ich glaube, es gibt trotzdem noch eine emotionale Sozialkompetenzebene daneben, die sicherlich noch nicht ganz ausgekämpft ist. Wenn du siehst, wie seine Frau öffentlich Statements postet und so, also da habe ich halt immer so ein kleines bisschen, muss ich ehrlich sagen, auch so ein bisschen Sorge davor, dass die Nebenkriegsschauplätze wieder zu groß werden und dass man sich am Ende wieder zu sehr damit beschäftigt, was denn der über den gesagt hat und dort was passiert. So, ich finde, wenn es musikalisch bleibt und dann da gute Sachen bei rauskommen, fühle ich mich immer ein bisschen wohler bei der Sache.
Ja, da sind wir ja wieder bei diesem Mythos. Ne? Also alles kann passieren, aber was letztendlich wirklich dahinter den Kulissen sich abspielt, das geht uns A, nichts an und B, wissen wir es nicht so. Und, ich habe Sorge, dass da wirklich was, eben wenn was passieren könnte, das wäre ein heftiger Moment für Deutschrap.
Aber das ist ja dieses Unantastbare von Bushido, was man so den Eindruck hat, da kann eigentlich passieren, was will. Er bringt seine Alben raus, die haben Erfolg. Ich glaube, er hat jetzt zum ersten Mal eine Tour abgesagt dieses Jahr. Aber ansonsten, er ist ja auch immer sehr abgeklärt dabei. Er ist auch ein geübter Redner und alles, was er nach außen sagt, da liest du ja nicht viel zwischen den Zeilen raus, was beschäftigt ihn gerade wirklich und was nicht. Und dann ist seine Frau anscheinend ein
bisschen impulsiver.
Genau da anders gestrickt.
Sind wir gespannt. Ja. Vielleicht gibt es aber auch da dann noch ganz schöne Wendungen, weil ich habe auch ehrlich gesagt auch schon im Krieg zwischen Düsseldorf und Berlin das ein oder andere Mal mehr Ärger am Ende erwartet, als er vielleicht dann öffentlich stattgefunden hat. Da wird dann doch mehr geregelt, als man vielleicht mitbekommt.
Um vielleicht nochmal auf die musikalische Halbwertszeit der Karriere zurückzukommen, ist es ja auch wieder mit Samra an seiner Seite jetzt ein ganz interessanter Punkt, dass er einen Künstler hat, der seinen musikalischen Duktus ja sehr folgen kann und der ja auch sehr gut da reinpasst in das, was Bushido produziert und dass vielleicht dadurch nochmal ein neuer Hunger auch an der MPC eben entsteht und da wieder dope Sachen kommen. Denn die Beats, die er jetzt aktuell auf den sowohl auf der Single von Samra als auch auf seinen eigenen Singles produziert hat, die gefallen mir so gut wie in den letzten 4-5 Jahren auf Bushido-Platten nicht. Und das könnte vielleicht nochmal so ein Karriere-Moment für Bushido werden, dass eben auch diese Arbeit, junge Künstler zu produzieren und herauszubringen, für ihn auf jeden Fall nochmal wieder ein sehr spannender Aspekt wird. Sich jetzt Leute zu suchen, die er groß machen kann mit der Musik, die er selber produziert.
Ja. Am Ende das, womit man musikalisch alt werden kann.
Ja, kommen wir mal zu jemand anderen, der auch musikalisch alt werden kann, wenn er so weitermacht. Crow. Habt ihr mitbekommen, dass er sich ja, quasi getrennt hat von Chimperator?
Ja, aber die Trennung noch nicht so ganz nachvollziehbar. Bin ich gespannt, wie sich das dann wirklich vollziehen wird. Wurde ja gesagt, in dem Label, er veröffentlicht nicht mehr über das Label, bleibt ja noch verlagsseitig und liveseitig an das Label gebunden.
Richtig.
Aber den finde ich auch höchst spannend. Aber
ich finde es gar nicht so spannend,
ehrlich. Obwohl, doch, pass mal auf, ich finde es deswegen spannend, weil war True das Album nicht sehr nah oder wahrscheinlich ultimativ nah an dem, was er machen wollte? Und wie wird das denn
musikalisch
genau?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Chimperator ihn da irgendwie großartig mal reingesprochen hat in die Musik. Also zumindest nicht so in jüngerer Vergangenheit. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, es geht eher so um Dinge wie wirklich komplette Corporate Identity zu schaffen, weil er ja auch sehr künstlerisch irgendwie unterwegs ist, immer selbstgeschneiderte Klamotten trägt und die Artwork selber macht und alles Mögliche. Und in letzter Zeit fällt es mir auf jeden Fall auch mehr auf, dass sie versuchen, so ihre Künstler aus ihrem eigenen Umfeld ein bisschen mehr zu pushen, die aber halt keinen Label-Deal haben. Da fallen mir solche Namen wie Middles ein, die irgendwie immer von Psychodyne und Crow auf jeden Fall dabei sind und ein bisschen gepusht werden und von denen ich auch noch nicht so viel auf dem Schirm habe. Und ich glaube, es geht dann eher darum, vielleicht auch Jobs zu schaffen. So, das ist ja auch immer bei Rappern so ein Ding, so all seine Schäfchen ins Trockene zu bringen.
Es ist ja in meinen Augen, guck mal.
Es war ja auch keine böse Trennung.
Nee, genau. Glaube ich, aber es ist ja schon eine Trennung, die einen Grund hat. Und den wird man mittelfristig wahrscheinlich auch erst erfahren. Ihr wisst ja jetzt auch nicht besser informiert als ich. Ich weiß nicht, wo er hingeht, ist noch nicht gesagt, glaube ich. Ne? Nee. Es gibt noch nicht keine komplette Trennung. Ich habe selber ja auf dem Slash vor 3 Wochen noch mit allen zu tun gehabt und da wirkte auch alles noch in sich total harmonisch und glücklich miteinander. Also glaube ich auch, dass es so weitergeht. Man muss ja sich vor Augen führen, dass die Jungs von Chimperator mit Crow in meinen Augen endlich den Erfolg und das Payback bekommen haben für die Arbeit, die sie vorher 10 Jahre lang im wirklichen Hip-Hop-Untergrund geleistet haben und dadurch dann endlich auch mal was zurückbekommen haben. Insofern war es immer gut zu sehen und hat mich gefreut, dass man sieht, wie Chimperator groß ist, gewachsen ist, alle Beteiligten auch endlich mal so ein bisschen was vom Kuchen bekommen haben und so weiter und so fort. Aber es lag halt alles wirklich an Crow. Denn alle anderen Künstler drumherum hätten sicherlich nicht für den Impact gereicht, den Chimperator dann als Label gehabt hat. Und auch im Nachgang gab es ja, wissen wir ja auch, genug Künstler, wo man das versucht hat, wo es nicht ganz so funktioniert hat. Insofern ist das jetzt schon eine krasse Herausforderung fürs Label auch, finde ich. Das ist so, als wenn, keine Ahnung, du einen Rolls Royce hast und du gibst jetzt deine Kühlerfigur ab da vorne oder du baust den Motor aus und jetzt willst du einen neuen Motor einbauen. Ich weiß nicht, was das fürs Label bedeutet.
Das Standing ist ja anders definiert über die letzten Jahre von Chimperator. Das ist ja zweifelsohne der Fall. Der Name ist ja mittlerweile deutlich größer, als er vor einigen Jahren war, durch Crow. Mhm. Und die Künstler, die im Dunstkreis dessen groß geworden sind, sind halt auch sehr viel größer geworden. Was aber halt der logische Schritt ist, dass zum Beispiel Crow ja mit dieser True Works Kreativagentur und diesem Drumherum sich ja in vielen Bereichen auch einfach schon selbstständig gemacht hat. Und dann ist die Frage, inwieweit es überhaupt noch Sinn macht, mit einem klassischen, strukturierten Label im Hintergrund zu arbeiten und sich nicht vielleicht einfach nur von diesen Strukturen zu lösen, ähnlich wie es ein Kollege mit dem logischen Schritt Alpha Music zu gründen irgendwann gemacht hat, als er, glaube ich, in einem Interview begründet hat, dass er die Promo-Arbeit und die meiste Arbeit rund um dieses Album eben selber auf die Beine gestellt hat und am Ende nur noch der Vertrieb notwendig war.
Da geht ja auch so eine Art Trente, ne? dass Labels gar nicht mehr so klassische Labelarbeit liefern, sondern die eigentlich nur noch im Netzwerk
quasi. Ja, aber da gehe ich gleich mal rein. Liefern. Was ist denn Selfmade? Was ist denn Banger? Was ist denn Was ist denn, keine Ahnung, wie Alpha?
Klar, die ganzen Vertriebe laufen alle über große Major-Labels.
Nee, nein, aber ich meine, das sind alles genau das, was du da beschreibst. Mit dem Unterschied, dass du da drei große, also drei gestandene Menschen in großen oder großen Indie-Labels hast, die die Rolle bisher eingenommen haben und du tauschst sie dann jetzt im Prinzip nach der Struktur, wie du sie beschrieben hast, Yannick, tauschst du sie jetzt ein gegen Leute, dein Cousin, dein oder vielleicht ein Partner oder aber der, der Move ist komplett derselbe. Das ist ja, es ändert sich ja nicht viel dabei. Das heißt, eigentlich geht es in dem Move immer nur um Geld. Weil nämlich dann das, da was das Label, was Chimperator vielleicht vom Kuchen abbekommen hat, das Stück ist größer als das, was deine Angestellten dann kriegen würden, die für dich arbeiten.
Und den gibst du es auch dann lieber, wenn es dein Cousin ist oder dein Homie.
Das wissen wir halt nicht, das ist dann immer so ein bisschen auch der fade Beigeschmack, wenn dann mal zu viele Cousins und Homies zusammenarbeiten, das kann manchmal auch sehr kontraproduktiv für das ganze Projekt sein. Aber da wird es spannend, wie die neue Ausrichtung und neue Aufstellung ist. Denn ich meine, wenn ihr euch ein Kollege und Alpha Empire Start an überlegt und überlegt, wie vorher Selfmade Records wie eine Maschine funktioniert hat. Es gab keinen Fehler, alles hat funktioniert. Es war immer alles vielleicht für manche nicht funky genug oder die Artworks nicht toll, aber es hat alles funktioniert und dann macht sich Kollege mit Alpha Empire Music da selbstständig und verkackt als erstes die Hälfte von seinem Online-Shop, weil da drei T-Shirts nicht richtig abgebildet sind. Dann gibt es noch irgendwas nicht. Da waren so zwei, drei Fehler.
Ja, er hatte mit zweifelhaften Künstler, so vielleicht für den Einstieg.
Ja, und all solche Sachen so. Und da, verstehst du, dann, das, wenn du es alles selber machst, halt nicht automatisch, dass du es gut machst.
Ja.
Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wo es hingeht. Ich traue dem Jungen halt krass viel zu.
Ja, ich glaube, dass er eine sehr, 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 sehr klare Vision vor sich hat.
Ja.
Die Frage ist halt, wie man es, ob er die richtigen Leute findet, bei denen man es umsetzen kann. Aber ich glaube, er kennt Gott und die Welt.
Habt ihr denn das Gefühl gehabt eigentlich, dass er sich musikalisch mit dem letzten Album weiterentwickelt hat und den nächsten Schritt gemacht hat?
Sogar. Das war für mich, als ich damals Crow entdeckt habe, was war das, 2010 oder so, als das alles also rauskam?
2011 kam Easy.
Ja, das war ja schon über Chimperator. Davor gab es ja noch ein Mixtape. So und diese
Crocs, also du willst mit anderen Worten kurz droppen, dass du schon...
Nee, genau, aber ich kann, meine Musik war das davor.
Ja.
Du kannst ihn schon als Lyric, ne? Ja. Habt ihr schon beim MySpace Songs ausgetauscht.
RBA.
Willst du noch kurz erzählen, wie es vor 20 Jahren mit Rakim war oder so?
Puh.
Nee, aber da, ne, da hat sich ja jeder dann gefragt, so, scheiße, wer ist das so, ne? Und weil er so frische Sachen gemacht hat. Und dann war ja so zumindest so die Hip-Hop-Szene, sag ich mal, oder die Rap-Szene schon ein Stück weit enttäuscht, als dann jahrelang Du rauskam und wie die ganzen Singles nicht alle heißen. So, wo ich jeder dachte so, Mann, Digga, du könntest so abgefahrenen Scheiß machen, aber du bedienst ganze Zeit das Radio und so, ne? Und er hat sich damit eine kranke Karriere aufgebaut. Vielleicht, wahrscheinlich, nee, safe ist es der klügere Move gewesen, so im Nachhinein natürlich. So.
Je nachdem, wie groß das Haus werden soll, ne? Und er hat dafür gesorgt, dass das sehr groß auf den Stuttgarter Hügeln aussieht.
Ja, aber jetzt so nach, ich weiß nicht, war True das vierte Nummer-1-Album? Sagen wir mal nach drei Nummer-1-Alben, so dann True rauszubringen, ist dann schon, hatte ich den Eindruck, er macht endlich die Mucke, die er über all die Jahre am liebsten hätte machen wollen und jetzt kann er sie vernünftig umsetzen. Und so.
Welche Ziele hat ein Crow anno 2018, was glaubt ihr?
Amerika.
Ja, eigentlich ist es der logische Schritt, nach Amerika zu gehen.
Ich glaube, einfach noch viel mehr seine Vision umsetzen, seine Musik und alles drumherum, dass er halt sagt, okay, ich bin...
Ich hab genau zu dem Thema mit Bass vor ein, zwei Wochen ein bisschen diskutiert und auch der meinte schon, wenn der Junge in Amerika Musik machen würde, es würde funktionieren und der würde Schritt halten
können. Das hat Bass gesagt. Können wir ganz kurz das mal im Moment festhalten. Für alle, die Boogie Down Bass, meinen süßen Hip-Hop-Bruder aus Love and Hate kennen, Sekunde Stille für Bass. Und ein positives Wort in Richtung Crow. Punkt. Danke. Erzähl weiter.
Also das wird mit Sicherheit auf der Agenda stehen. Ob es aber jetzt wirklich musikalisch so viel jetzt beeinflussen wird oder ob das nächste Album Englisch wird, das kann ich mir erstmal noch nicht vorstellen.
Ich habe da ja mal was gehört. Das wurde mir nie bestätigt. Ich habe auch mal hier und da nachgehakt, so frech wie ich war.
Du frecher Journalist, du.
Dass die Platte in den USA veröffentlicht wurde sogar.
Ja, dass die Platte sogar auf Englisch in den USA veröffentlicht wurde, dass es alles aber irgendwie so gedeichselt wurde, dass man es auf jeden Fall nicht mitbekommt, wenn es nicht funktioniert.
So. Es wurde auf jeden Fall mit Traum gemacht. Das ist ja vor einigen Jahren schon passiert.
Und es hat nicht funktioniert, offensichtlich.
Ja, offensichtlich. Ich habe Teasy mal gefragt, also auch vor Mikrofon, ob er da was zu wüsste. Und da kam ein verlegenes Lachen. Und nee, Digga, da weiß ich wirklich nichts. Da habe ich ihn nicht so ganz abgenommen. Aber... Ja.
aber es ist ja, guck mal.
Der ganze Sound geht dahin so, und ich glaube auch, dass das gut funktionieren würde.
Ja, aber ja, ja.
Also
ja.
Was heißt gut funktionieren würde, ja, aber dicker. Wenn man es richtig anstellt und man muss eine riesige Portion Glück haben.
Überleg mal, dann lass uns mal gucken, brechen wir mal auf. Deutschsprachige Künstler, die es international geschafft haben. Alles.
Alle
Nena und Falco. In den letzten, Rammstein, 40 Nena, Jahren.
Falco.
Falco, Nena, ein Song.
Scooter.
Scooter, Modern Riesig. Talking.
Rammstein.
Rammstein.
Kraftwerk.
Aber wir sind doch bei deutschsprachig, oder nicht?
Ja. Ja. Das ist alles deutschsprachig. Okay. Tokyo Hotel. Mhm. Und seit Tokyo Hotel.
Ist ziemlich Funkstille, ne? Ist nicht mehr viel passiert, was rübergeschwappt ist. Ein paar DJs halt noch.
Genau. Ja. Schauspieler. Es gibt ein paar Schauspieler. Es gibt immer mal einen Schauspieler, der das schafft. So. Ansonsten nichts. Warum?
Sag du es mir.
Ich glaube, es ist vielleicht so ein bisschen so eine amerikanische Gemütlichkeit, wenn man sich anschaut, dass sie sich auch Filme, also ausländische Filme für sich selber neu verfilmen, um keine Synchro zu brauchen, werden sie hier einfach das, was auf Deutsch funktioniert, vielleicht dann quasi auf amerikanisch adaptieren. Oder sie haben es schon und die Deutschen adaptieren es aus dem amerikanischen Markt.
Und das ist der entscheidende Punkt. Denn Musik arbeitet seit 40, 50, 60 Jahren immer von der Westküste Amerika bis nach Deutschland durch. Und manchmal ein bisschen mehr aus Frankreich, manchmal ein bisschen mehr aus den USA. Diesem Strom entgegenzugehen, da brauchst du etwas, was es dort nicht gibt. Und jetzt ist die Frage, das, was Crow macht, gibt es das nicht in den USA?
Es gibt Zweifel ohne. Da braucht man nur die Referenzliste anschauen und ein bisschen gegenhören.
Und das ist dann der Grund, warum man wahrscheinlich...
Oh cool, Chance mit der Panda-Maske.
Ja.
Um das mal plakativ zu sagen.
Ist nicht, warum es, also sagen wir so, nicht funktioniert, ist vielleicht zu hart, aber warum es eindeutig unheimlich schwer sein muss, als Deutscher da dann Fuß zu fassen. Ja. Aber es ist in meinen Augen das komplett nachvollziehbare und wahrscheinlich jetzt einzig logische Ziel, dass jemand wie Crow haben kann.
Ja, aber wenn du auch so mitbekommst, ne, also das ist, wie gesagt, schon einige Songs auf Englisch gab, einige Versuche, die man ja auch mitbekommen hat. Und der ganze Sound vom letzten Album, dass da ein Wyclef Jean drauf ist und dass er auch irgendwie geschrieben hat, also gesagt hat, dass er sich gerade mit Jaden Smith irgendwie bei Instagram so unterhält. Ja. Und das alles bekommt man ja mit. Das bekommt man ja auch bei anderen Künstlern, mit Ufo oder so, der jetzt mit Quavo was rausgebracht hat. Unheimlich guter Song, zu meiner Überraschung, muss ich sagen.
Auch ein sehr guter Partner.
Und gerade sagt, ja. Und auch gerade sagt, dass er sich mit Swali auf Instagram unterhält und so und da auch gerade dran arbeitet. So, das ist schon eine neue Nummer.
Klar, weil auch hier die Zahlen so krass wachsen. Und wenn du, ich weiß, damals, Hannibal hatte ein US-Feature letztens. Und hat auch gesagt, ganz wichtig dafür war sein meistgeklicktes Video mit 30 Millionen Klicks. Und da kann ja mittlerweile auch jeder deutsche Rapper gut mithalten, was Klicks angeht.
Ich glaube aber, dass von der kreativen Basis eher auf jeden Fall verdammt viel Handwerkszeug in der Hand hat, um diesen Schritt zu schaffen.
Ich finde halt, das ist ja wirklich eine Corporate Identity, die er wirklich spätestens seit True um sich herum geschaffen hat. Dieser ganze Look und alles mögliche, das ist so heftig durchdacht und das ist schon beeindruckend.
Und ich glaube auch, am Ende des Tages, das ist jetzt wilde Spekulation, aber der Weg weg von Chimperator muss dann ja auch irgendwie, ich meine, aber ob es jetzt das große nächste Major-Label sein sollte...
Das Ding ist, dass er mit diesem Visual Artist, die Lil Internet, diese TrueWorks Agentur auch betrieben hat, der unter anderem für Beyoncé Musikvideos gedreht hat.
Sein also Bruder da mit drin, ne?
Die Standings und die Connections in die USA sind auch schon in dieser Agentur da.
Und weißt du, was nämlich mein Gedankengang war, dass, was denn jetzt der nächste Move sein müsste, wo er untergebracht wird? Das ist gar nicht ein Label, sondern das muss halt eine Vermarktungsagentur sein, die in den USA
eine Agency, die in den
USA gut ist und dort in der Lage ist, auch auch deutsche Namen groß zu machen. Und es gibt ja so eine Agentur, die sich so mit Jerome Boateng zum Beispiel Leute geholt hat und sie international vermarktet. Und das ist dann eigentlich so der nächste Move.
Willst du hier gerade irgendwie B2B betreiben, oder?
Ne, wieso?
Keine Ahnung, Klang so. Das gibt ja so, da könnte man. Ich könnte mal für dich fragen, Carlo.
Nee. Ich gehe mal fest davon aus, dass, also nach meiner Theorie ist das der logische Schritt.
Okay. Anderes Thema, wo wir hier gerade so geballtes Hip-Hop-Wissen an einem Tisch haben und ich mich immer wieder gerne teachen lasse. PA und Casey, ne, das ist gar nicht meine Ecke. Und Peter reibt sich schon die Hände. Ich wusste nämlich, dass er sich da gut auskennt. gib mir mal, ich habe den Diss natürlich gesehen und mir das angehört, aber ich muss wirklich sagen, ich habe jahrelang einfach so selber, so rein von meinem Geschmack her musikalisch mit NRW nicht viel Berührungspunkte gehabt, so seit Snake und Pinnat. Und
ich seit RAG.
Ey, dieser Pillard, exklusiv für JamFM, geisteskrank, ist es wieder 2005. Aber Peter, erklär mal bitte.
Genau, wo du dann auf Snake und Pillard sagst, sind wir ungefähr auch so in der Ecke, sind wir in Essen, wo PA und Casey sich kennengelernt haben. Genau, Casey war eine Ecke älter, die haben zusammen angefangen zu rappen, haben das Duo gegründet, was hat das denn? SAW, Schwarz auf Weiß, hatten damit auch ein HDF, hatten ein Release, also und HDF war damals ja noch eine große Sache. Und du konntest auch seitdem davon ausgehen, wenn einer von beiden ein Album rausbringt, der andere war darauf im Feature vertreten, in der Regel wurde es als Video ausgekoppelt. Und das ging so die letzten Jahre. Man hatte immer das Gefühl, dass so eine der guten alten Deutschrap-Freundschaften ist, die eben auch schon lange bestand. Und jetzt gab es aber auf dem letzten, bin ich mir nicht ganz sicher, ob da auch ein Feature drauf war. Jedenfalls jetzt ist eben...
Das war im Werbeploppen.
Ja. Sagen ja nicht, welche Dose. Jetzt kam eben dann der Diss von Pia raus nach mehreren Ankündigungen. Und Pia ist ja auch jemand, da können wir uns an Diss erinnern, mit Massiv zum Beispiel, mit San Diego, mit Haftbefehl, der dafür auch nicht zurückschreckt, mal ein paar hundert Bars in jede Richtung zu feuern. Und er hat ja lange angekündigt, das jetzt gegen jemanden zu machen. Und das war jetzt eben sein alter Kumpel Casey.
Schockt euch das noch?
So gar nicht, tatsächlich. Ich habe mir den Diss angehört und das ist vollkommen an mir vorbeigelaufen. Und mit dem Statement von Casey, das danach kam, war das Ganze dann für mich tatsächlich gegessen.
Und das ist der ganz interessante Move da drin, denn ich kann schon, guck mal, wenn man Künstler so ein bisschen aufarbeitet, dann ist PA ja geboren dafür und offensichtlich hat er seine feste Rolle darin gefunden, Kämpfe auszutragen in klassischer Battle-Rap-Manier. Und ich, jetzt oute ich mich mal als das, was ich dir schon, glaube ich, intern mal gesagt hatte. Ich bei Rapper Mittwoch und Dilti Lee und all diesen Formaten in diesem klassischen Battle Rap mir so dann doch so oft, dass die Qualität fehlt, viel Masse, dass man wirklich dran hängen bleibt. Und was das angeht, ist das, was er über die Jahre gemacht hat, mit wem er sich auch immer auseinandersetzt hat, schon auf krass hohem Niveau. Punkt. Inhaltlich sehr persönlich und damit auch irgendwie schon ein sehr beeindruckender Diss-Song Federhandschuh, den er darüber geschmissen hat. Aber, und da bin ich nämlich genau bei euch, dass die Zeit dafür einfach nicht mehr gegeben ist, offensichtlich. Wenn dann Casey Rebel den Ball nicht dankbar annimmt und sie eine mega Fehde anfangen und jetzt vier Diss-Songs, das wäre alles dafür fertig gemacht. Das lag quasi, das Konzept da. Und der andere sagt, ey, ja, wir haben Probleme, ruf mich doch einfach an und dann klären wir das.
Ja, einfach gewonnen quasi, ja. Ne? Mit sehr viel weniger Aufwand.
Das finde ich schon, das hat mich so ein bisschen, muss ich auch sagen, ein bisschen überrascht, nachdem ich in der Vergangenheit, gerade in den letzten Jahren, immer auch ein bisschen abgeturnt davon war, warum jetzt der nächste Kampf und warum wieder Kriege und warum muss man dann jede Plattform nutzen, um auch immer wieder neu drauf zu hauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier macht der andere, und das ist ja, das muss man erstmal, will ich ganz betonen, es geht nicht darum, um richtig oder falsch und wer von beiden recht hat, das wissen wir nicht. Das weiß auch keiner, weil das wissen nur die beiden.
Das juckt mich auch ehrlich gesagt nicht.
Das ist vielleicht der nächste Punkt, aber das juckt ja dann schon eine ganze Generation schon, die sich damit beschäftigen. Absolut. Und trotzdem offensichtlich weniger. Ich meine, der ganze Hip-Hop-Gossip ist nur daraus, der sagt das über den. Das wird auch nach wie vor so bleiben. Aber irgendwie ist dieser Effekt nicht mehr so krass.
Ja, das Ding ist so, dieses, weißt du, das ist ja, jetzt wurden so viele Klischees bedient. So, das Ding
Video meinst du jetzt,
17 Minuten, Länge, so ein Double reingeholt. Das wird natürlich empführt und hasse nicht gesehen. Und ich habe mir das alles angehört und ich fand das auch inhaltlich spannend, weil es krass persönlich war. So. Aber ich habe mich trotzdem nach den 17 Minuten gefragt, so, ach Diggi, das hättest du aber auch in 4 erzählen können.
Das
so,
ist nämlich, ne? Der Punkt. Savas hat es vorgemacht in 4 Minuten, 5 Minuten. Und warum nicht on point sein?
Warum so viele Klischees bedienen und warum es wie jeden anderen Deutschrap-Diss aussehen lassen, der irgendwie in den letzten paar Jahren rausgekommen ist und groß aufgebauscht wurde, damit man halt irgendwie auf YouTube halt eine geile Performance hat. Aber mich als, es ist natürlich immer schön, wenn Leute wirklich Ärger miteinander haben, offensichtlich so zwischenmenschlich, dass sie es dann musikalisch austragen, gerade irgendwie in der heutigen Zeit, wo man sich ja auch, wir haben gerade drüber gesprochen, so, wo man sich vieles vorstellen kann, aber ja, dann auf eine andere Art
und Weise. Okay, Kevin, bitte. Aber du bist jetzt PA Sports gerade, ne?
Ja.
Du bist Pierce Sports.
Ich, der 1,80 Meter Lauch aus Norddeutschland, genau. Namens Kevin, bin PA Sports. So.
Und du hast mit deinem Kumpel lange gerappt. Eure Wege haben immer getrennt, du machst ein eigenes Ding, dein Kumpel geht zu Banger Musik, hat da auch mehr Hype. Und du bist auch, du redest immer sehr viel von der Box-Metapher. Du willst in den Ring steigen, du willst dein Problem da reden, weil du definierst dich selber als Rapper. Du stehst in der Öffentlichkeit, weil du rappst.
Das mach ich ja sportlich, Geld, sportlich austragen, ist geil.
So. Und das, dein Kumpel geht nicht ans Telefon, wenn du ranrufst, ich habe keinen Kontakt mehr und ich wollte mit mir reden. Das geht schon seit langem so und da passiert nichts. Und da veröffentlichst du so einen Track.
Also er meinte ja auch, dass er sich unterschwellig gedisst gefühlt hat von Casey auf dem Unique-Feature.
Stimmt, sagt er auch, ja.
Ja, habe ich mir dann nochmal durchgelesen? Ja, der sagt da nichts Konkretes, aber man kann sich da schon angesprochen
fühlen, wenn
man
eine Beziehung hatte.
Nee, was heißt Wortlaut? Es ist irgendwie so, jetzt gehst du nicht mehr ans Telefon und wir waren jahrelang Brüder und jetzt, das ist natürlich schon sehr verallgemeinert, damit es auch auf einen Unique-Song passieren kann, aber ja.
Der Punkt ist doch aber einfach der, dass all das, worüber sie sich da aufregen und dieses, du hast das gemacht und du hast das gemacht, und du hast den Move nicht clever gemacht, so, da bleibe ich wieder bei, ne, wer frei von Sünde will, für den ersten Stein, um mal kurz hier ein Zitat zu benutzen, das gibt's halt einfach nicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sowohl ein PA Sports als auch ein Casey Rebel gewisse Leichen in dem Keller haben aus vielen Jahren Musikbusiness. Mal da vielleicht keinen guten Deal abgeschlossen oder da sich mal nicht ganz fair verhalten und sowas alles. Aber ey, beide sind riesengroß. Ich habe mir dann die Zahlen mal von PA angeguckt, habe erstmal, mir ist aufgefallen, dass Life is Pain 600.000 Follower bei YouTube auf dem Kanal hat.
Das ist crazy, was sie
auch die monatlichen Streaming-Zahlen von allen Künstlern bei Life is Pain.
Ja, und das ist alles riesengroß. Da bin ich dann so ein bisschen bei dem, was, glaube ich, auch Flair vor kurzem war, entspannt euch doch alle mal. Es läuft doch alles, mach mal jetzt gemeinsam coole Sachen und gut ist.
Ja.
Schade eigentlich, aber ich glaube, vor 4 Jahren hätte das Ding mehr Aufriss bedeutet.
Safe, komplett. Aber das Einzige, was mich an dieser ganzen Nummer stört, also wirklich stört, ist halt, dass so viele, wie ich schon gesagt habe, so viele Stereotype bedient werden bei dieser ganzen Geschichte. Und warum geht man das nicht Ganze wieder ein bisschen kreativer an?
Vor allen Dingen, weil ich, muss ich ja auch ehrlich sagen,
weil das ist ja auch, man weiß doch, dass das ein riesiger Knall wird,
ja,
wenn
aber
das rauskommt.
Ich finde auch, bei PA ist halt auch einfach echt guter Rapper. Also,
ja,
und dann
also das
stelle
ich gar nicht in Frage.
Ja, genau. Und dann ist es fast schade, wenn man es dann so präsentieren will. Ich meine, klar, vielleicht der klassische Battle-Gedanke und man hat echt ein Problem und er ist sauer. Das sind alles Dinge, das können wir gar nicht beurteilen. Das muss er für sich beurteilen. Aber ich bin halt immer der Freund, der es lieber in positive Energie umgemünzt sieht. Und dann mach lieber ein geiles Album, als zu versuchen, Krieg anzufangen, den der andere dann nicht annimmt.
Ja.
Ja, spannenderweise sagt er ja auch selber in dem Diss, dass er sich mit Haftbefehl und mit Ratar zum Beispiel wieder versöhnen würde. Ich glaube, Ratar hat auch schon wieder gesagt, hier, nehmt die Entschuldigung an, schwamm drüber.
Wenn man sich dann mal anguckt, wie aber in letzter Zeit auch Kämpfe ausgetragen worden, gerade im letzten halben Jahr so. Und dann der eine vielleicht hat ein Label frei, wechselt, der andere geht auch von einem Label weg und geht dann zu einem Major. Das sind alles Moves, die vor 3 Jahren so mit Krieg und öffentlichen Hasstiraden ausgetragen hätten werden können. Und alles wird im Moment so, wie erwachsene Männer es eigentlich auch machen sollten. Ja, komm, scheiß drauf oder ja, wir regeln das, aber dann ist Ruhe und dann lass uns bitte unser Business machen. Das, was, da sind wir wieder bei dem Thema, ich rede schon wieder viel, aber das, was wir mit dem Thema, was die USA schon seit 10 Jahren vormachen.
Vielleicht so. Haben Rapper hier erkannt, dass negative Presse vielleicht nicht immer auch gute Presse ist.
Ja, es ist einfach, USA zeigt, kommt alle zusammen, egal ob ihr jetzt die besten Freunde seid, aber macht zusammen Dinge und auf einmal sagen die Fans, oh krass, der mit dem, oh bam, 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 Kollabo, 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 Kollabo. Und alles wird immer, immer größer. Und das haben sie in Deutschland offensichtlich auch kapiert.
Ja, voll. Also, kann ich dir nur zustimmen. Also die ganz klare Sache. Casper Materia, bestes Beispiel.
Warte. Aber da braucht es ja nichts schlichten.
Mic drop.
Mic
drop. Nächstes Thema.
Wir können ganz kurz Casper Materia eigentlich angreifen, das Thema.
Ja, okay. Was möchtest du wissen?
Also ich möchte in erster Linie wissen, ob ihr euch auf die Platte freut.
Doch. Stille, komm, hey.
Also wirklich, ne? Jetzt
guck mal, Yannick pustet,
genau.
Peter versucht so ein diplomatisches, sagt, dass ihr euch nicht freut, das ist vollkommen in Ordnung.
Ich freue mich wirklich drauf.
Ich wollte jetzt hier kein verlegenes, ja, Casper und Materia, beide dope zusammen, weiß ich nicht, sondern...
Nee, also ich stand beim Kosmonaut,
also
ich
habe den
Vorhang gesehen und hab so, ja. Ist halt jetzt auch 3 Jahre zu spät leider, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber ich habe die Hoffnung, wenn ich jetzt so die Features sehe mit Cat Frankie und Monchi, die ich beide für sehr, sehr, sehr talentierte Künstler halte, dass die Richtung, die das gehen kann, doch eine andere ist, als die erste Single vorgegeben hat. Weil die erste Single hat mich dann doch ziemlich enttäuscht, muss ich sagen.
Die erste Single fand ich nicht gut. Die Tatsache, dass einfach aber zwei wahnsinnig gute Künstler und auch wahnsinnig gute Typen zusammen ein Album machen, hegt in mir viel Hoffnung, setzt die Messlatte, weil dieses Album, wie du schon sagst, in meinen Augen sogar 5 Jahre zu spät kommt. Das hätte schon vor 5 Jahren da sein müssen eigentlich, aber da wahrscheinlich an Eitelkeiten oder an einfachen Karrierewegen gescheitert ist. So, das sind alles so Punkte, die die Messlatte so hoch machen. Und das ist schon fast das. Es ist wie so ein Detox-Ding. Du kannst den Kampf nicht gewinnen, glaube ich. Das geht einfach nicht.
Nee, du kannst den Erwartungen nicht gerecht werden, egal wie geil du und wie lange du an der Platte feilst.
Und das geht ja beiden schon bei Album 1, das damals jeweils epochalischer Master-Shit war. Und jedes Album danach bestimmt auch noch weit über dem Durchschnitt ist von dem, was 90% der anderen Künstler produzieren können. Und trotzdem jeder sagt, ja, war jetzt nicht so geil. Das dritte, ja, war schon. So. Und diese Gefahr besteht immer. Und ich weiß nicht, ob man dem dann fast damit Unrecht tut.
Ja, ich finde beide auch super. Wirklich, Casper bin ich wirklich, ich glaube, es gibt keinen Künstler, von der, wo ich wirklich auf mehr Konzerten war. So. Und aber auf die Platte, ich freue mich früher wirklich vor 3, 4, 5 Jahren, da hätte ich da gesessen und hätte die Tage gezählt, bis diese Platte rauskommt. Und jetzt ist es so, gucken wir mal, was das wird.
Für mich war Royal Bunker letztes Jahr so ein Dämpfer, vielleicht jetzt rückblickend betrachtet, auf die Vorfreude auf diese Platte, weil da auch eben zwei solche Größen zusammengekommen sind und die Platte war halt grundsolide, aber
da muss
sie
ich
war
auch
halt
sagen,
an dem Punkt einfach wirklich so erwartbar, dass sie mir sehr schnell egal wurde. Und so ein bisschen habe ich die Angst, dass das da auch passiert.
Wenn man die Platte, aber wenn man sie damals gehört hat, also so ging es mir auf jeden Fall, als sie rausgekommen ist, Royal Bunker, so, dann war ich so, ja, okay, keine Ahnung, so ein paar Tracks finde ich geil, der Rest ist kein einziger schlechter Song dabei, aber es hat mich null vom Hocker gehauen. Wenn ich die Platte jetzt höre, dann gefällt sie mir auf jeden Fall besser, definitiv besser als damals, so, aber es ist jetzt immer noch kein Meilenstein, aber es ist, gefällt mir besser. Das, also bei mir ist es so, je länger etwas weg ist, desto mehr Abstand ich dazu habe, desto besser kann ich mit der ganzen Show so auch annehmen.
Vor allen Dingen, dann komme ich nämlich noch mit dem anderen Punkt. Glaubt ihr denn auch jetzt hier in dieser Runde, weil ihr auch schon jetzt ein paar Jahre dabei seid und euch aktiv damit nicht mehr als Fan beschäftigt, dass dieser Verdruss über zu viel Content, über zu viel, was passiert, bei euch da einsetzt, dass man sich einfach auch auf bestimmte Dinge nicht mehr richtig, also verstehst du, dass man nicht mehr freuen kann, weil zu viel da ist?
Sehr, sehr krass, ja, auf jeden Fall.
Definitiv, also das dachte ich beim letzten Masimoto-Album auch, da dachte ich auch so, ach, hat das jetzt Not getan?
So, weil im Endeffekt war ich glücklich, dass es das gibt, weil ich fand es doch sehr solide, muss ich sagen.
Ja, aber ich habe überhaupt nicht dieses Verlangen so von den Leuten danach gespielt. Weil bei anderen Masi-Alben war es immer so, wann kommt mal wieder Masi-Album und so weiter. Und jetzt kam es einfach, so wie sich die Leute das eigentlich wünschen, so quasi aus heiterem Himmel. Aber ja.
Wisst ihr, was dann auch so ein Splash-Festival mir alten Sack dann immer noch vor Augen führt, ist, dann haben wir, glaube ich, auf dem Splash ja auch schon drüber geredet, wenn die Hauptbühne leerer ist und ein arrivierter Künstler nicht so eine mega Abrissparty vor seiner Bühne hat, wie ein junger, vielleicht auch noch vollkommen naiver Künstler, der auf einer Nebenbühne steht, dass der Wandel auch einfach viel zu schnell ist und dass der Anspruch an die einzelnen Künstler halt auch ein ganz anderer ist. Du erwartest von, keine Ahnung, jungen Typen halt einfach nichts, da bist du auch ganz überrascht, wenn was Geiles kommt, und bei einem arrivierten Künstler muss es jedes Mal irgendwie der nächste Schritt nach dem Klassiker sein und das kann keiner.
Ja.
Das ist ja bestimmt auch der Unterschied der Generation, wenn man da die Artist-Generation Spotify sehen, die ganz anders an Lieder rangeht als so Material oder Casper, die noch total krassen Alben denken und auch selber an sich extrem hohe Ansprüche haben, denen wahrscheinlich selber so gerade nur gerecht werden können.
Vor einer Woche genau darüber eine Diskussion geführt, dass dieses Masterpiece-Denken im Deutschrap, was ja so um 2011, 12 gerade durch Künstler wie Casper und Material so eine Hochzeit hatte, im Moment gerade einfach komplett abgeflacht ist. Also ich sehe keinen der Künstler, die im Moment groß sind, die den Anspruch überhaupt haben, ein Album abzuliefern.
Ja, ich glaube, das ist dann auch wieder Markt, ne? Einfach.
Ja.
So, die Singles bringen einfach mehr Geld.
Da werden wir später sicherlich auch drüber sprechen, wenn wir das Album des Monats besprechen, das nenne ich Summer Jam diesen Monat.
Ja, das wird spannend. Das war, ich bin immer auf eure Meinung nachher gespannt.
So. Ich glaube auch, dass das Album des Monats vor diesem Podcast rauskommen wird. Also
ja,
habt ihr
ganz
es
ehrlich,
im besten Fall schon gehört.
Also ich muss jetzt auch gleich, ich muss nämlich noch eine andere Produktion gleich machen, deswegen muss ich jetzt auch aufhören.
Klar,
du weißt, Termine. Aber dann schließen wir damit diese Runde ab. Ich fand es sehr spannend, hat auch in der Runde mal Spaß gemacht, sonst suchen wir uns einmal ein großes Kernthema, über das wir reden, jetzt einfach mal ein bisschen den Alltag durchsprechen. Schöne Grüße an Shazavi, keine Sorge, wir machen jetzt nicht jede Woche eine Kopie von euch. Jule, Falk, macht euch keine Sorgen. Aber wir werden nächsten Monat mal gucken. Entweder wir finden mal wieder ein größeres, schwereres Thema, über das wir sprechen können. Es ist ganz lustig, kann man mal ruhig mal sagen. Wir haben gerade in der WhatsApp-Gruppe hier direkt vor diesem Podcast eine mit Joshua eine Mega-Diskussion, der hat sie quasi angestoßen, darüber gehabt, was denn eigentlich Stars sind.
Ja. So, und Joshua, wenn du das hier hörst, wir haben jetzt ein paar Themen, zu denen du dich auch geäußert hast für mich, haben wir jetzt gar nicht besprochen, weil Nico ja los muss. Aber das kriegen wir alles noch.
Achso, hast du ihn auch noch als Audiospur gehabt, oder?
Ja, ja.
Scheiße.
Aber wenn das Fass ist zu groß jetzt tatsächlich, um das noch aufzumachen, dann musst du dein Mittagessen absagen.
Ja, Mittagessen, ich muss gleich wieder weiterarbeiten. Ja, ihr habt Mittagessen, ich renne gleich ins nächste Tonstudio.
Weißt du das jemand?
Ja, heute gibt es, glaube ich, ihr selber kocht hier da. Ja.
Dann überlegen wir uns was Schönes.
Bei dir gibt es eine Schokomilch, wie ich das sehe, eine traurige. Aber wir sehen uns auf jeden Fall jetzt gleich, heute Nachmittag nochmal, das ist ganz lustig, dass ich das jetzt alles hier mit live reinspreche, aber da seht ihr mal, ihr seid live, quasi live dabei. Heute Nachmittag nehmen wir Album des Monats auf, das wird Summer Jam sein, das hört ihr aber hier vor, also das kennt ihr dann quasi schon hoffentlich. Und nächsten Monat, irgendwann Mitte, Ende August, wenn ich dann durch meinen letzten Festival-Wahnsinn durch bin, über den wir jetzt auch noch nicht so gesprochen haben, dann kann ich euch mal ein bisschen erzählen, was ich diesen Festivalsommer alles erlebt habe, der anders war als euer Festivalsommer. Haben wir sicherlich ein neues Thema. Bis dahin, danke Kevin,
gerne.
Danke Yannick, so. Danke Peter.
Ach, gerne Nico.
Guckt er kurz auf seine Gewinneruhr. Das tut schon immer weh, Yannick,
ja,
oder?
Ja. Du hast jetzt diese Uhr,
ja.
Ne? Es tut ein bisschen weh. Nico ist nämlich diese Art von Chef, der einfach sagt, so, wer von beiden das geilere Foto von Splash liefert, kriegt eine fette Uhr.
Ja. Und dann wird es noch weitergeht, stimmen wir im Team.
So sympathisch.
Ja. Und dann mache ich auch noch Druck, dass bitte die Stimmen abgegeben werden sollen, damit ich einen von beiden vernichten kann.
Deswegen schulde ich Kevin auch noch ein Eis.
Ja. siehst du, so läuft das. Du hast einfach nicht genug bestochen.
Ja.
Stand nur noch eins. Das war Backspin Stammtisch. Backspin Stammtisch im Juli. Schönen Sommer euch. Ich gehe ein Eis essen. Bis bald. Ciao.
Ciao. Ciao. Backspin.